Hallo und herzlich willkommen auf der Podcast-Ranch. Hallo Tanja.
Hallo Sylvie.
Wir haben heute, wie versprochen, einen Gast. Hallo Julia.
Hallo. Freut mich, dass ich nochmal da sein darf.
Selbstverständlich, wir schätzen ja deine Expertise und wir hatten ja einen Wunsch. Und Tanja, den kannst du uns mal kurz sagen, was sich denn unsere Hörer gewünscht haben.
Ja, also es wurde sich jetzt schon mehrfach gewünscht, dass wir mal eine Folge über Scheinträchtigkeit machen.
Mhm. Also heute springen wir eigentlich wieder zurück, oder? In Schwangerschaft, Zucht, Welpen. Eigentlich das, was du dieses Jahr schon hinter dir hast, Tanja.
Ja. Ja. Ich habe da auch tatsächlich gar keine Expertise, weil gar keiner meiner Hunde jemals scheinträchtig geworden ist.
Das werden wir heute also feststellen,
die ob das Ayame wirklich einmal, so ist. Einmal hat die Milch gekriegt, als die Saika ihre ersten Welpen hatte. Aber jetzt nicht so scheinträchtig. Also es hatte mehr so den Ammengedanken, glaube ich.
Okay. Ja, Julia, du hast dich sicher vorbereitet. Ich brauche gar nicht fragen. Wie immer. Wollen wir vielleicht mal damit anfangen, was Scheinträchtigkeit überhaupt ist, per Definition?
Mhm. Also, ich muss dazu sagen, persönlich habe ich auch wenig Erfahrung damit, weil die Emma, als sie noch intakt war, eigentlich nie Probleme damit hatte. Das ist ja ein normaler Vorgang.
Ja.
Also die Scheinträchtigkeit ist eigentlich eine normale Zeit im Zyklus der Hündin. Passiert eben nach der Phase, in der sie zuerst eben läufig ist. Also das, was wir unter Läufigkeit verstehen, ist ja die Zeit, wo die Hündin eben blutet. Das ist ja das, was wir äußerlich davon sehen können. Und danach kommen die Stehtage, also die Zeit, in der die Hündin praktisch paarungsbereit ist. Mhm. Und danach kann es passieren, wenn die nicht gedeckt wurde, dass sie scheinträchtig ist. Beziehungsweise man sagt ja, dass alle Hündinnen zumindest hormonell diesen Zeitraum durchlaufen, aber nicht alle zeigen halt extreme Symptome oder haben damit irgendwie einen Stress oder ein Problem. Hormonell ist es aber bei jeder Hündin gleich. Das Progesteron, was vorher gebildet wurde in dieser in der Östruszeit, also in den Stehtagen praktisch, das fällt halt danach rapide ab. Und das ist also ein Problem, das wissen wir ja auch bei Menschen, dass das durchaus große Veränderungen bewirken kann. Und bei der Hündin ist das genauso. Und wenn die halt eben nicht belegt wurden, dann kann es passieren, dass sie dann eben diese, ja, was wir unter Scheinträchtigkeit verstehen, also das, was man halt auch sieht an der Hündin, also ne, manche sind halt super gestresst, schmeißen alle Haare weg, obwohl das machen sie auch so oft, wenn sie läufig waren. Und genau, zeigen halt so Nestbauverhalten und so, das ist ja eigentlich das, was die Leute dann sehen und weswegen die auch dann halt zum Tierarzt gehen. Manche laktieren eben, wie die Tanja ja schon gesagt hat, also dass die Milch bilden, ohne dass sie die brauchen, weil sie haben ja keine Welpen in den meisten Fällen. Und dem folgen kann eine Scheinmutterschaft. Das ist dann, wo die praktisch, ja, meistens Stofftiere oder irgendwas Weiches halt in ihr Nest, was sie da gebaut haben, dann halt bringen, verteidigen, nicht fressen, so halt. Da also wirklich so richtige Brutpflege betreiben. Das muss aber nicht passieren. Also die Scheinträchtigkeit, sagt man, ist halt eine ganz physiologische, ganz normale Phase, die durchlaufen. So eine Scheinmutterschaft ist jetzt nicht unbedingt normal. Also das ist ja schon ein bisschen sozusagen der Next Level. Das ist so das Verhaltensergebnis von diesem hormonellen Vorgang. Ich werde belästigt von einem Hund.
Der, glaube ich, wohnt bei dir.
Bitte geh, Keanu. Bitte geh.
Was? Es gibt Scheinmutterschaft? Da muss ich doch gleich mal nachgucken.
Ja, er hat großes Interesse.
Warum wird von den Tierärzten so oft zu der Kastration geraten, wenn eine Hündin da anfällig ist, sage ich mal? Also ich finde immer, wenn das so, ich sag mal, denen so mental echt schlecht geht, ja, weil es gibt ja wirklich Hündinnen, die verändern sich dann auch von ihrem Charakter komplett, ja. Manche werden total schissig, manche werden mega aggressiv. Manche sind komplett gestresst in der Zeit, wo sie eigentlich tragen würden, ja. Da verstehe ich das, aber es gibt halt Tierärzte, die, wenn du da mehrmals kommst und sagst, oh, meine Hündin hat hier ein bisschen Milch gekriegt, muss ich da was machen, die dann beim dritten Mal sagen, also jetzt müssen wir sie mal kastrieren, das geht nicht.
Ja, genau, also das ist, denke ich, auch so ein bisschen, also es ist super unterschiedlich. Ich bin ja jetzt niemand, der sofort zur Kastration rät und ich denke, davon hängt das auch so ein bisschen ab, was so die Grundmentalität oder die Grundeinstellung dazu ist. Hm. Und es findet ja gerade ein ganz großer Wandel statt, gerade bei den Tierärztinnen, dass man halt auch eher so ein bisschen davon weggeht, irgendwie alles zu kastrieren, was halt nicht kastriert ist, so ungefähr.
Das finde ich gut.
Und ich mache das häufig so, ja, das ist auch, also es ist wissenschaftlich total fundiert, man muss das wirklich differenziert betrachten, weil es gibt Hunde, also sowohl Hündinnen als auch Rüden, wo die Kastration super sinnvoll ist und gerade ich mache halt, also besonders in Bezug darauf geht es halt oft bei mir um Verhalten, weil ich mache ja Verhaltensmedizin Hund und da geht es halt meistens, also die Leute, die zu mir kommen wegen Kastration fragen, sind halt meistens Verhaltenspatienten und natürlich sind da dann auch Hündinnen bei, die damit halt echt extreme Probleme haben. Und ich mache es halt meistens von den Leuten abhängig. Also ich sage wirklich, ne, haben Sie den Eindruck, dass diese Hündin regelmäßig über lange Zeiträume eine verminderte Lebensqualität hat, dass die regelmäßig über lange Zeiträume irgendwie nicht frisst, alle Haare wegschmeißt, super leidet, depressiv ist, vielleicht leistungsinsuffizient wird. Es gibt ja Hunde, die im Sport geführt werden und die in der Zeit überhaupt nicht irgendwie im Sport benutzbar sind. Ist jetzt irgendwie das falsche Wort, ne? Leistungsfähig sind, die halt, die auch nicht spazieren gehen wollen und so. Und ich finde halt dann, ist das eine total legitime Entscheidung zu sagen, wir kastrieren diese Hündin, weil die halt einfach selber damit überhaupt nicht klarkommt mit ihrem ganzen Hormonchaos. Und das gibt es ja bei Menschen auch. Also bei uns sind die Hormone, oder das hat bei uns einen anderen Zyklus und es hat auch eine andere Bedeutung. Aber es gibt halt Leute, die mit den Hormonschwankungen super zurechtkommen und nicht so dauernd irgendwie Stimmungsschwankungen haben. Und dann gibt es halt eben Leute, bei denen ist das extrem und denen wird ja dann auch zur Medikation und häufig auch zur Hormontherapie geraten. Und bei den Hunden haben wir halt dann eben die Chance zur Kastration. Das muss man aber immer gut abwägen, weil das natürlich mit dem Verhalten ganz andere Sachen macht, die wir dann vielleicht nicht haben wollen. Aber ich finde schon, wenn das so ist, dass die Hunde laut den Besitzern, und die können das meistens am besten einschätzen, halt eine deutlich verminderte Lebensqualität haben, oft und über lange Zeit, dann ist das auf jeden Fall auch eine Kastrationsindikation, ohne jetzt sagen zu wollen, dass jede Hündin, die damit irgendwann mal Stress hatte, kastriert gehört, weil das ist ein normaler Teil von einem Zyklus bei der Hündin, eine Scheinträchtigkeit, das ist nichts Abnormales.
Das heißt, die gehen da alle durch, nur du, also es gibt halt Hündinnen, die zeigen eigentlich gar nichts, also so wie meine, ich wüsste jetzt nicht, dass die jemals irgendwas gezeigt hätten. Und es gibt halt welche, die zeigen verschiedene Teile aus der Scheinträchtigkeit.
Genau, also hormonell machen die alle das Gleiche. Hm. Es ist halt nur der Unterschied, wie sie damit umgehen können oder wollen.
Ja.
Hm. Meistens können. Und genau, da ist halt, also das macht den ganz großen Unterschied. Und da ist halt auch die Indikation oder auch Nicht-Indikation für eine Kastration. Und man muss halt auch sagen, die meisten Leute, die heutzutage für eine Kastrationsberatung überhaupt kommen, und wir bieten das an, also ich weiß, es bietet auch nicht jeder Tierärztin irgendwie an, bei uns kann man das machen, die entscheiden sich am Ende ganz, ganz häufig gegen die Kastration, weil die merken, dass ihre Gründe keine Gründe waren, sondern halt... Ja,
voll spannend.
Ja, genau, macht man halt so. Und das finde ich super, wenn man sich vorinformiert. Man muss halt auch die Grenzen erkennen, weil die Leute, die so sich einen Kastrationstermin ausmachen und dann halt dastehen und sagen, ja, ich will das jetzt gemacht haben, die sind beratungsresistent und da muss man jetzt auch nicht unbedingt da total dagegen reden, ne? Die haben vielleicht auch ihre Gründe, aber die Leute, die da Interesse dran haben, die werden auch gut beraten und da ist es auch nicht mehr gängig, dass man irgendwie dauernd sagt, ja, wir kastrieren alles. Das ist einfach nicht mehr üblich.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Mhm. Auf jeden Fall.
Wir haben ja mit dir schon eine Kastrationsfolge gemacht. Hört sich blöd an, ne? Kastrationsfolge. Ja. Aber der ein oder andere, der vielleicht neu hier ist, hört euch die Folge unbedingt an. Die ist sehr, sehr hörenswert.
Aber die haben wir nur über Rüden gemacht. Ist das richtig? Oder haben wir da auch über Hündinnen gesprochen?
Nee, auch über Hündinnen.
Genau, okay. Aber halt ansatzweise eigentlich nur. Es ging schon hauptsächlich um Rüden, soweit ich mich erinnern kann. Aber die Scheinträchtigkeit oder Scheinmutterschaft haben wir da, glaube ich, fast komplett ausgeklammert gehabt. Deshalb kam wahrscheinlich auch der Wunsch, dass wir darüber mal sprechen.
Ich glaube, dass es auch eine Sache ist, mit der viele Leute ein Problem haben, weil natürlich sich die Hündinnen in der Zeit oder häufig verändern sich die Hündinnen in der Zeit. Viele aber ja so, dass man es zwar merkt, aber dass sie jetzt nicht irgendwie Leidensdruck haben. Ne? Mhm, und dann ist das auch, finde ich, gar kein
also Grund, von den Tierärzten kommt meistens der Hinweis, man soll die kastrieren lassen, wenn es darum geht, dass die Milch kriegen.
Mhm. Ja, da gibt es ein ganz simples Medikament, was man geben kann, was auch nebenwirkungsarm ist, über kurzen Zeitraum, ziemlich gut wirksam und was einfach die Laktation beendet.
Wir nennen hier natürlich keine Namen.
Wir nennen keine Namen.
Genau, dürfen wir aus rechtlichen Gründen gar nicht. Aber es ist doch gut zu wissen, dass es da etwas gibt.
Ja, also nicht, dass ich das jetzt irgendwie hier so bei uns... Ich meine, ich habe das wirklich nicht oft. Wie gesagt, wenn ich Hündinnen habe, die wegen sowas mit Problemen kommen, dann meistens eher wegen einem Verhaltensthema und gar nicht unbedingt wegen dem medizinischen, wollen wir es kastrieren oder nicht. Oder die kommen halt schon vorher. Also die sagen dann nach der ersten Läufigkeit so, ja, machen wir mal eine Kastrationsberatung. Und dann, weil die irgendwie festgestellt haben, keine Ahnung, die ist gar nicht klargekommen und das war total wild. Und dann sind die Hormone mit ihr durchgegangen und danach war sie erst scheinträchtig und dann hat sie alle Kuscheltiere verteidigt und es war alles so furchtbar. Übrigens, das muss nicht passieren mit den Kuscheltieren. Es war nur ein Beispiel, es kann passieren. Und dann sage ich denen auch nach der ersten Läufigkeit immer, naja, ich würde ja mal 2, 3 abwarten und mal schauen, wie sich das so einpendelt. Und wenn das so bleibt und wenn das immer schrecklich ist, dann kann man da noch drüber nachdenken. Aber die allermeisten kommen dann gar nicht mehr wieder, weil es keinen medizinischen Grund gibt. Und wenn der Hund dann kein Verhaltensproblem hat, weswegen wir den irgendwie kastrieren wollen, dann bleiben die mittlerweile auch häufig intakt. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, das ist ein ganz normaler Teil von diesem Zyklus, die Scheinträchtigkeit. Und deswegen ist es an sich erstmal kein Grund zu kastrieren.
Auch die Milch ist doch an sich kein Problem. Also, wenn du da jetzt nicht dran rumpulst und da jetzt 150 Mal drüber streichst, geht das doch auch wieder weg, oder? Also, die kriegen ja jetzt deshalb nicht gleich eine Mastitis. Also
ja, genau. Das ist halt das große oder die große Gefahr, weil das Problem ist vielleicht, dass du nicht dran gehst, aber die Hunde ja häufig. Und gerade so junge Hunde, die wirklich unerfahren sind, ne, die denken sich so: oh Gott, was passiert hier? Dann schlecken die da 3-mal drüber und dann ist das halt entzündet. Das wäre jetzt an sich erstmal auch kein Drama. Ich muss sagen, dass die wirklich laktieren, habe ich extrem selten. Das Medikament, von dem ich eben sprach, ich meine, wir sind jetzt auch nicht irgendwie darauf spezialisiert, auf Gynäkologie oder so, aber das Medikament, von dem ich eben gesprochen habe, das habe ich in diesem Leben vielleicht 3-mal verkauft, selber. Mhm. Also ich habe das super selten, dass die wirklich laktieren und man denkt so, oh mein Gott, dann haben die vielleicht eine Mastitis, das wäre sozusagen das Blöde, also man muss dann halt schon auf Hygiene achten und den Leuten da ein bisschen auch erklären, ne, worum es halt geht. Das jetzt grundsätzlich finde ich auch erstmal nichts, wo man sich super die Sorgen machen muss. Klar, wenn das jedes Mal passiert und diese Hündin hat dann jedes Mal da die mega Schmerzen und das ist total schlimm, dann finde ich schon, ist das auch eine Überlegung wert. Aber selbst wenn die jedes Mal ein bisschen laktiert und da kommt ganz wenig Milch und ansonsten passiert nichts und dann braucht die vielleicht 1-mal ein Medikament, das ist, denke ich, auf jeden Fall hinnehmbar. Man muss es halt echt immer individuell abwägen, wie ist die Lebensqualität und hat die, nur leidet die damit, hat die Schmerzen, weil die halt jedes Mal eine dicke Entzündung bekommt oder so, das kann natürlich sein, weil dann ist das, finde ich schon, muss man halt echt drüber nachdenken, mache ich das, dass sie 2-mal im Jahr, keine Ahnung, 3 Wochen bis manche ja 2, 3 Monate komplett ausgenockt ist und zwischendurch am besten noch eine Mastitis hat mit Fieber und, ne, oder kastriere ich die halt, also dann finde ich das schon eine legitime Überlegung. Aber es ist immer eine Einzelfallentscheidung, gerade wenn das so der einzige Grund ist, sage ich mal. Ne? Weil, wie gesagt, es ist grundsätzlich nichts Pathologisches, scheinträchtig zu werden. Es ist nur, wie die Hündin damit klarkommt.
Das kann aber auch sein, wenn die jetzt die ersten 2, 3 Mal, ich sag mal, in ihrem Leben nach der Läufigkeit scheinträchtig geworden ist. Und zwar so, dass es halt auffällt, durch was auch immer, ja. Heißt es aber nicht, dass das so bleibt. Also es kann sein, dass es dann vielleicht 2, 3 Mal ist und dann normalisiert sich das. Also das ist ja durchaus auch im Rahmen, oder?
Ja, genau, weil die ja lernen, damit umzugehen. Ne? Also die werden ja auch noch viel reifer und gerade bei größeren Hunderassen sagt man ja, dass die mentale Reife erst so ab 3 Jahren eigentlich Also bei meinem Hund kann ich persönlich sagen, ich.
Du warst immer noch drauf.
Bei ihm ist vielleicht dann so mit 4 oder so. Ich bin gespannt. Ja, gut, ist auch ein Rüde, das ist natürlich was anderes. Aber ja, also ich denke, da kann man sich ruhig Zeit lassen. Wenn man keinen anderen Grund hat, die irgendwie kastrieren zu lassen, dann würde ich mal abwarten. Außer man sieht schon nach den ersten 2 Läufigkeiten, ist es absolut unzumutbar. Oder zum Beispiel meine Hündin, die hatte halt Zyklusstörungen. Also die hatte 4 oder 5 Läufigkeiten im Jahr, als sie noch intakt war. Und wenn du dann eine Hündin hast, die jedes Mal scheinträchtig wird und das da extrem schlecht mit umgehen kann oder jedes Mal eine Scheinmutterschaft hat und alles verteidigt und gar nichts mehr isst wochenlang, dann denke ich mir, gut, also dann würde ich es vielleicht auch schon mit 2 kastrieren. Mhm. Aber da war die dann halt schon 8-mal läufig, ne? Also das ist halt auch Scheiße. Ein Unterschied. Ja.
Aber das ist halt wirklich ein Extrem, ne? Also.
Ja. Also das ist, ich meine, die Zyklusstörung an sich ist auch eine Kastrationsindikation, das ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber die hatte am Ende auch eine Pyo und so, also da gab es verschiedene Dinge, die dazu geführt haben, aber dann kann ich das total verstehen, dass man auch bei einer jungen Hündin schon sagt, boah, der Leidensdruck ist so hoch, das reicht ja, wenn die 3-mal im Jahr läufig wird, statt 2-mal, das ist ja Wahnsinn, also wenn man dann, weil man hat ja immer diese lange Phase, also die sind ja manchmal, wenn die läufig sind und die reagieren so krass darauf, dann ist das halt manchmal so, dass das 1 bis 3 Monate dauert, bis sich das so eingependelt hat, dass die wieder klarkommen. Und wenn dann direkt die nächste Läufigkeit kommt, hat man natürlich irgendwie...
Dann ist das ein Dauerzustand.
Ja, also das finde ich auch nicht fair. Der Hündin gegenüber, da muss man halt einfach absolut einsehen, dass die mit ihren Hormonen nicht gut bedient ist. Und dann darf man die auch gerne kastrieren, finde ich. Auch von mir aus schon mit 2 oder so. Da hätte ich dann, glaube ich, jetzt nicht so ein großes Problem.
Das kenne ich tatsächlich auch gar nicht. Ich kenne tatsächlich mehr Hündinnen, die nur einmal im Jahr läufig werden. Oder manche sogar nur alle 1,5 Jahre.
Da kenne ich wirklich, glaube ich, niemanden. Oder ich kenne nicht so viele Besitzer, die das so dokumentieren.
Weil ich glaube, ich kenne halt ein paar Züchter, die immer so genervt sind. Weil wenn der Hund nur einmal im Jahr läufig wird, dann kannst du da auch nicht mehr viel hin und her tauschen. Weißt du, so kannst du immer noch sagen, oh, jetzt ist die Läufigkeit so blöd, jetzt kommen die Welpen... keine Ahnung, im Dezember auf die Welt, das passt mir nicht, ich warte auf die nächste, aber wenn die nur einmal im Jahr läufig wird, dann wird die halt immer im Dezember läufig, das ist halt, oder kriegt die Welpen immer im Dezember, ja.
Ich also denke, da kenne ich auch wenige, weil ich mich damit nicht so viel beschäftige. Ja. Was wir schon oft haben, sind halt so Progesteronspiegelmessungen, wenn die Leute den richtigen Deckzeitpunkt abwarten, das machen wir ganz gerne.
Das ist doch dein Thema.
Genau. Aber ich bin so froh, dass ich jetzt eine Tierärztin habe, die das direkt selber macht und direkt auswerten kann und du da einfach nur eine halbe Stunde drauf wartest und nicht mehr so wie früher das Drama. Mit Express ins Labor und dann, wenn du Glück hast, kriegst du es abends, ja? Und dann musst du vielleicht nachts noch losfahren. Das ist echt, also das ist wirklich ein Segen, sage ich jetzt.
Ja, und wenn der morgens bei 7 ist, kann der ja abends schon bei 12 sein.
Dann ja, genau, das ist nämlich das Problem. Ne? Also gerade wenn jetzt eine Hündin das erste Mal läufig ist, du hast ja manchmal welche, da schießt das wirklich. Also erstmal passiert ewig nichts und dann schießt es. Ja, und bei Yumi war ja so, dass ich da ja, wie gesagt, zwischen der ersten Messung und der zweiten 7 oder ja, der zweiten und der dritten ist ja gar nichts passiert. Die blieb ja immer bei einem und demselben Wert, irgendwie bei 2, irgendwas, ja. Und dann haben wir 3 Tage später nochmal immer noch bei 2, und dann nochmal 3 Tage später immer noch bei 2, und dann bin ich ja zum Rüden gefahren, weil ich gedacht habe, vielleicht brauchst du mal ein bisschen männlichen Beistand, dass da was geht. Und das war ja dann auch so. Das hat ja dann auch, dann ist es wirklich richtig vorwärts gegangen. Aber das mit dem Progesteron, das ist schon ätzend, wenn du da. Ich sage jetzt mal, auf ein Labor angewiesen bist und dann,
ja. Ich sage den Leuten jetzt mittlerweile auch, also wenn die schon im Wartezimmer sind und der Progesteron ist so bei 7 oder 8 und die Hündin sieht dann irgendeinen Rüden vorbeigehen und macht schon die Route an die Seite, dann sage ich den Leuten, fahren Sie doch schon mal hin, dann können Sie ja mal schauen. Ist vielleicht besser, als wenn Sie morgen nochmal wiederkommen, weil das kostet ja auch jedes Mal Geld. Hm. Und eigentlich bin ich ja nicht so zuverlässiger Indikator wie der Rüde, der da vorbeiläuft, ne? Und dann,
du hast doch Keanu bestimmt dabei, dann kannst du doch mal kurz gegenchecken.
Oh je.
Moment, ja, wir machen heute einen anderen Test.
Genau, na, davor habe ich ein bisschen Respekt. Also ich glaube, das wäre geringgradig unseriös, das bei uns im Wartezimmer auszuprobieren.
Verstehe ich gar nicht.
Wäre bestimmt lustig, aber natürlich nicht seriös. Wir wollen ja hier, ne?
Nee, ich glaube, er würde das schon machen. Ja, bin ich ganz positiv.
Ich glaube, du müsstest ihn da auch nicht sehr drum bitten.
Nee, ich glaube, er wäre ein ganz guter Anzeiger. Vielleicht so gut, dass sich dann irgendwie das dann auch schon erledigt ist danach.
Ja, aber dann ungeplant eher, ne?
Ja. Fand ich jetzt bei Brave echt spannend, weil der ja so spät gedeckt hat. Das kenne ich so gar nicht. Also die meisten Rüden, die ich kenne, die sagen dann, oh komm, sobald die steht und die Rute wegkippt, herzlichen Glückwunsch, das ist ihr Preis. Und bei dem war das ja wirklich so, dass Yumi da stand, Rute weg, er gerochen, umgedreht gegangen. Tag später, wir gekommen, Yumi, juhu, Rute weg, er dran gerochen, umgedreht gegangen. Und am dritten Tag war das ja so krass, dass Yumi dann angefangen hat, ihn zu besteigen. Die war so genervt von ihm, ja. Und dann hat er abends gedacht, okay, bevor die jetzt so eine Weile auf mir rumrutscht. Aber so richtig hoch motiviert, sie zu decken, war der erst an dem Tag, an dem wir gar nicht mehr decken wollten, als ich eigentlich nur noch Fotos machen wollte.
Aber sehr klug von ihm, weil, ich glaube, das ist bei den allerwenigsten Hündinnen so, aber die Stehtage können ja bis zu 14 Tage sein. Und die Spermien des Rüden überleben aber nur bis zu 5 Tage in der Hündin. Das heißt, wenn er zu früh deckt und die Ovulation kommt dann erst 14 Tage später, dann wird die einfach nicht aufnehmen.
Ja, das ist richtig. Also das war halt dann so, dass wir an dem letzten Tag dann Fotos machen wollten im Wald und Yumi auch gar nicht mehr begeistert war. Also die hat auch die Rute nicht mehr wirklich weggenommen, ja. Und dann standen wir da und haben uns überlegt, was eine gute Stelle ist und hatten beide, also ich hatte Yumi an der Leine und dann macht es flop und dann hing der hinten drauf und ich so, Entschuldigung, wir wollten keine dreimal decken, ich wollte eigentlich nur zweimal decken, ja. Und das fand Yumi dann auch tatsächlich gar nicht mehr so witzig.
Aber nachdenken.
Und dann frage ich mich halt, ja, ich habe einmal nachgedeckt, aber er hat quasi dann zweimal nachgedeckt. Weil er an dem Tag, an dem ich eigentlich nach Hause fahren wollte, gesagt habe, scheiße, ich habe vergessen, Fotos zu machen. Und dann haben wir uns nochmal getroffen zum Fotos machen von den beiden. Und dann hat er quasi das dritte Mal gedeckt, was so nicht geplant war. Und da frage ich mich halt, ob das vielleicht der Grund ist, dass die diesmal so viele Mädchen gekriegt hat. Weil das war ja schon außergewöhnlich. Also ich fand, also bei 8 Welpen, 7 Mädchen ist schon.
Also rein statistisch gesehen dürfte das damit nichts zu tun haben. Aber es gibt ja diese Theorie auch bei Menschen, dass es auf den Zykluszeitpunkt ankommt. Also ich so ganz wissenschaftlich betrachtet macht das wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Aber wer weiß.
Also ich hatte es jetzt zweimal extrem. Ich habe ja sonst immer Glück und habe immer 3-3 oder 3-2 oder ja, meistens sehr, sehr ausgeglichen. Ich habe nur zweimal nicht ausgeglichen. Beim B-Wurf, da hatte ich 5 Jungs und ein Mädchen. Und bei dem Wurf jetzt, wo ich 7 Mädchen hatte und nur ein Kerl.
Ja, aber immerhin so rum, weil die Leute wollen ja auch immer Hündinnen haben, ne?
Niemand will ja. Diesmal hätte ich 3 Rüden gebraucht.
Ja, aber der Wurf vor dem Keanu. Das waren auch 6 Rüden und eine Hündin, glaube ich.
Ich fand, man hat es gemerkt, dass der Wurf insgesamt, also ich möchte es nicht sagen, ruhiger war als die anderen. Doch, ich fand, der war schon ausgeglichener mit so vielen Mädels. Der Wurf mit den 5 Rüden und der einen Hündin, der war Katastrophe. Die haben sich wirklich mit der Keule auf den Kopf gehauen den ganzen Tag.
Ich hatte den Eindruck, die waren lauter.
Aber also laut waren die jetzt. So. Nee, die waren schon laut. Laut waren die, aber die haben sich nicht so heftig und krass gekloppt, wie die das tun, wenn du so viele Rüden mit drin hast.
Spannend.
Weniger das finde ich auch spannend eigentlich. Weil der Keanu wäre jetzt, glaube ich, gar nicht so gewesen. Aber das kann ich ja nicht sagen, weil er war ja Einzelkind. Wer weiß.
Also was ist das Resümee, dass man jetzt nicht hochpanisch sein muss, wenn der Hund immer wieder scheinträchtig wird? Und auch wenn der Tierarzt sagt, sie sollten mal über eine Kastration nachdenken, heißt das erstmal gar nicht.
Nee, dann heißt es erstmal wirklich drüber nachdenken, ob das tatsächlich sinnvoll ist. Weil möglicherweise nicht. Nein, also ich, genau, Scheinträchtigkeit ist etwas ganz Normales. Jede Hündin macht das hormonell durch. Nur nicht jede Hündin zeigt das entsprechende Verhalten und noch weniger davon haben hinterher eine Scheinmutterschaft. Das ist aber wirklich nur ein Verhaltensding, also das hat mit Hormonen dann wenig zu tun. Deswegen, ich wäre da relativ entspannt. Und wenn sie das einmal gehabt hat und hatte da mal irgendwie ein Problem, wäre das für mich jetzt auch kein Grund, in Panik zu verfallen. Sondern ich würde immer schauen, wie es sich einpendelt und wie es sich entwickelt in der Zeit. Und genau, das rate ich den Leuten auch eigentlich immer. Also durchatmen, die erstmal erwachsen werden lassen. Ganz in Ruhe.
Magst du mal aus deiner Praxis was erzählen? Natürlich unter Datenschutzgesichtspunkten, wo du sagst, das war so was richtig Krasses vom Verhalten her, dass man mal so ein Beispiel hat, was denn so eine Indikation wäre. Hast du da irgendwas Konkretes, was du uns erzählen kannst?
Ich überlege gerade. Mhm. Ja, also meistens sind es die Kastrationsbeispiele, also wo zur Kastration geraten wird, sind meistens tatsächlich Rüden. Mhm. Weil die, ach, ich glaube, ich habe aber erst einen gehabt, wo ich gesagt habe, ja bitte, bitte einfach kastrieren. normalerweise, also ist selten der Rat, weil die meisten kommen ja die meisten kommen, weil die Angstprobleme haben und die zweitmeisten kommen, weil die Aggressionsprobleme haben und ganz viele Aggressionsprobleme sind aber auch Angst und dann kastriert man ja nie, weil man das ja immer schlimmer macht. Das heißt, ich habe das nicht so oft, aber ich hatte tatsächlich mal einen Hund, der ist gekommen, weil die Leute haben gesagt, ja, sie wissen auch nicht, der ist immer so gestresst und der hat immer Durchfall, seit die denken können, hatte dieser Hund irgendwie Durchfall ständig. Okay. Und hatte dann auch immer so episodisch Magen-Darm-Probleme und keine Ahnung. Und dann habe ich halt so gesagt, ja, also bei mir in der Ordi kann ich das natürlich immer nur so begrenzt testen und ich habe jetzt auch keine intakte Hündin gehabt, um die da hinzusetzen und zu sagen, schauen wir mal, ob es vielleicht daran liegen könnte. aber ich habe die dann halt gebeten, Tagebuch zu führen, dass die halt und das mal zu filmen für mich. Und dann hat sich halt herauskristallisiert, dass der so richtig sexuell bedingten Stress hatte. Das ist wirklich selten. Die meisten haben ja irgendwas anderes. Und das sind ganz oft Tütehunde. Und dann sagen die Leute, ich lasse den mal kastrieren. Und die haben dann aber einfach Bewegungsreize, sind grundsätzlich gestresst, können mit ihrer Umwelt nicht umgehen, so das alles. Ne? Aber der war einfach so arm, der hat mir so leid getan. Also die haben das, glaube ich, nicht verstanden. Aber ich habe ein Video gesehen von dem. Und das war einfach so ein Hund, der so in der Leine, das war so ein Labrador oder Labrador-Mischling. Das war, und man kann sich das so richtig vorstellen, wie der so ein bisschen übergewichtig so in der Leine hängt und so dolle an sich selber da hängt, dass der schon so ein Atemgeräusch hat beim Hecheln, ne? Oh. Und dann so da, und die ganze Zeit hat der halt gespeichelt und dann hat der immer wieder eben so Durchfall gehabt und so und der ist wirklich durch die Welt gegangen, wie so ein kopfloser, also das war, der hat mir richtig leid getan. So einen
hatte ich am Wochenende auch.
Ja, und dann habe ich halt gesagt, naja, vielleicht würde ich ihn mal chippen, bevor wir ihn kastrieren, weil dann sehen wir mal, ob ich recht habe. Das haben wir gemacht. Und dann haben wir ihn direkt kastriert. Das war halt so. Und der hatte danach einfach kein Problem mehr. Also der war einfach danach geheilt. Ja, das war, glaube ich, aber die Hündinnen selten. Noch nie eine, glaube ich, im Verhalten gehabt, wo ich gesagt habe, ja, wir kastrieren die, um jetzt das zu beheben.
Ja. Tanja, du wolltest gerade was sagen vom Wochenende,
also oder? Ich hatte auch einen am Wochenende, den ich tatsächlich geraten habe, den zu chippen und dann gegebenenfalls zu kastrieren, weil der auch, also der war so einfach Banane im Kopf, ja. Also der war so schon ziemlich Banane im Kopf, ja, dass der die meiste Zeit nicht ansprechbar war. Und wenn, als wir dann wirklich richtig gelaufen sind und waren dann hatten dann eine so eine Strecke, weil wir so viele auch Hüte hatten, die mit Wasserprobleme haben, also mit Wellenhüten und so, haben wir uns dann nachmittags entschieden, dass wir so, ich sag mal, so einen normalen Weg laufen. Und das muss wohl so eine Rennstrecke für die Hundehalter dort gewesen sein. Und da müssen also läufige Hündinnen unterwegs gewesen sein. Und der rannte wirklich von Pipifleck zu Pipifleck. Dem sind die Augen quer gestanden. Das Sperma stand ihm oben in den Augen, ja. Der hat nur noch gesabbert. Der hat nur noch mit den Zähnen geklappert. Und dem hätte es mit der Dachlatte auf den Kopf hauen können. Der war einfach gar nicht mehr anwesend, ja. Dem standen die Augen echt quer. Und das, also sie sagt, das kommt halt tatsächlich oft vor, ja.
Okay.
Dass der so einen Zustand erreicht. Und dann habe ich auch gesagt, also der war auch also ganz weit weg von ängstlich. Der war einfach sehr frech und sehr respektlos, ja. Mhm. Aber jetzt nicht irgendwie unsicher oder so. Und von dem her habe ich gesagt, also ich würde den auf jeden Fall chippen lassen. Und wenn das besser ist, würde ich den auch tatsächlich kastrieren. Dem schadet es safe nicht. Also der war einfach, so schon schwer ansprechbar und das hat es dann eigentlich noch komplett unmöglich gemacht.
Ja, das Gute an dem, also was das ist wirklich ein großer Vorteil, dass wir mittlerweile diese Chips haben, dass die relativ vorhersehbar wirksam sind, dass sie sehr zuverlässig sind und so, weil man einfach testen kann, ob man recht, ne, wenn man jetzt nur aus einem Verhaltensgrund, ich habe da schon immer noch eine Hemmung, weil ich mir denke, ja, körperlich gibt es ja keine Ursache für die Kastration. Ja. Also gibt es nichts, was ich sagen kann, irgendwie, ja, hier, der gehört kastriert, weil, und wir wissen ja, dass wir andere Dinge damit ein bisschen, ja, riskanter, gefährlicher, wahrscheinlicher machen. Und dann bin ich auch mal so, oh, jetzt nur wegen Verhalten den kastrieren und so. Aber die Alternative ist halt, dass man dem Medikament gibt, was irgendwie jetzt auch nicht besser ist. Also natürlich kann ich dem Psychopharmakon geben, vielleicht wird es dann besser. Aber das finde ich halt irgendwie dann, also dann ist das ja meiner Meinung nach zumindest die unfairere Variante, zumal ich dem das ja eigentlich nicht ein Leben lang geben möchte. Also wenn das ein junger Hund ist, das macht man nicht, ne? Und ja, dann finde ich es halt gut, dass wir den Chip haben, weil mit dem kann man halt testen. Dafür ist er zwar überhaupt nicht entwickelt worden, aber das geht total gut. Und da kann man halt immer überprüfen, ob die Theorie, die man hatte, sozusagen stimmt. Und wenn nicht, und den Leuten, die sagen jetzt irgendwie, ja, ist toll, der hat jetzt nicht, der sabbert jetzt nicht mehr und der zieht nicht mehr und der schreit nicht mehr und der ist jetzt ansprechbar, aber dafür, keine Ahnung, ist der super ängstlich und flüchtet alle 3 Sekunden in voller Panik und das wollen wir eigentlich noch weniger, dann weiß man wenigstens, okay, der läuft wieder aus und dann, ne, kann man sich für ein Problem entscheiden, sozusagen. Ja. Das finde ich total gut, dass man das so testen kann.
Der Verhalten ist halt total komplex. Du hast ja meistens nicht nur einen Pol, ne?
Und man kann übrigens auch bei Hündinnen den Chip benutzen.
Das wollte ich gerade fragen. Chippt man eigentlich auch Hündinnen unter medizinischen Gesichtspunkten?
Eigentlich nie. Aber ich habe tatsächlich auch eine Verhaltenspatientin habe ich das letztens empfohlen. Oder zumindest habe ich gesagt, sie könnte sich das mal überlegen, glaube ich. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum die da war. Die hatte, glaube ich, immer episodisch so Stresssymptome und Angst und so. Und dann hat sich rausgestellt, dass das mit dem Zyklus zusammenhing. Irgendwie so war dieser Fall. Ist, glaube ich, schon eine Weile her. Und da habe ich den Leuten, weil die halt gesagt haben, nee, kastrieren um Gottes Willen, ne, ist ja auch okay. Dann habe ich halt gesagt, naja, aber wenn das so ist, dass die Hälfte der Zeit überhaupt nicht zurechtkommt im Leben, dann könnte man ja mal überlegen, die zu chippen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie es gemacht haben, bei mir jedenfalls nicht. Aber man kann.
Okay, das hat dieselbe Wirkung wie beim Rüden erstmal.
Ja, weiß ich nicht, weil das Ding ist, es gibt dazu halt weniger Studien, also zu den Hündinnen. Da ist einfach die Evidenzlage sehr, sehr schlecht. Deswegen ist das so ein bisschen schwer zu sagen. Aber deshalb finde ich es auch total gut, das mal also auszuprobieren. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass hier irgendwie die Patienten dann da so zum Versuchsobjekt werden. Also wahrscheinlich und auch, das wurde an Hündinnen getestet, aber eben nicht so in dem Ausmaß und es gibt eben nicht diese ganzen Studien. Wahrscheinlich ist die Wirkung einfach auch eine chemische Kastration. Okay. Und deswegen kann man das für Hündinnen auf jeden Fall überlegen. Ich finde halt, das ist einfach keine Dauerlösung, weil nämlich auch die Studien fehlen, die ja sagen, oh, wir haben dem 10 Chips hintereinander implantiert und wissen, was passiert ist. Mhm. Ist nicht, macht niemand. Also jeder implantiert den so maximal. Ich glaube, 4-mal, sagt der Hersteller selber, können sie gewährleisten. Ich müsste mal nachschauen, ob es da mittlerweile neue Entwicklungen gibt. Aber und alles danach ist sozusagen, probiert es halt aus. Wahrscheinlich passiert nichts. Aber deswegen, ich finde, das ist halt immer keine Dauerlösung. Ne? Aber wenn es jetzt so notfallmäßig halt schnell irgendwie passieren muss oder es gibt einen Grund, warum die gerade nicht in Narkose kann, keine Ahnung, die hat ein Herzproblem, was noch nicht eingestellt ist oder so, dann kann man natürlich immer über so einen Chip nachdenken. Das war jetzt ein schlechtes Beispiel mit dem Herzen, weil ich denke, dass meistens die Aussage wäre, dass das kein Grund wäre, die nicht in Narkose legen zu können. Aber
ja, aber ich weiß,
irgendwie so halt, ja.
Dass es halt irgendeinen Grund gibt, das muss ja jetzt nicht unbedingt das Herz sein, ne? Also es gibt ja immer Gründe, warum das ein Hund nicht unbedingt gut in Narkose gelegt werden kann oder vielleicht auch schon Erfahrungen.
Narkose wird schlecht
vertragen, solche Sachen.
Genau, halt. Oder die hat einen MDR1-Defekt oder so. Ich meine, da gibt es auch Narkosen, aber nur, das wäre, oder die Leute sagen halt einfach, oh Gott, nein, wir haben da so einen Stress mit. Und dann denke ich mir, da muss man ja auch mit den Besitzern zusammenarbeiten und halt schauen, was für die passt und was für die vorstellbar ist. Und es gibt auch, das ist meistens eher bei den Rüden der Fall, aber trotzdem, es gibt immer diese Leute, die daneben stehen. Meistens sind es Rüdenbesitzer, männliche Rüdenbesitzer, die sagen, nee. Also auf keinen Fall. Ja. Der arme Hund, auf keinen Fall entfernen wir dem diese Dinger. Und dann sage ich immer, schauen Sie, wir machen mal einen Chip. Dann werden die kleiner, um Gottes Willen. Die werden aber auch wieder größer. Und dann können Sie ja mal schauen, was für Sie der größere Vorteil ist. Und das ist immer so nett, weil die kriegen dann so ein bisschen einen fließenden Übergang und dann können die sich auch oft besser damit abfinden, als wenn man halt sagt, so, wir machen das jetzt, wir operieren das jetzt und das ist ja auch unwiderruflich. Da kommen die häufig nicht so gut mit klar und das ist ja auch total okay. Ich würde mich da auch schwer tun bei meinem Hund. Der ist ja auch unkastriert und soll es auch bitte bleiben, aber ich wäre auch so ein bisschen traurig, wenn es jetzt müsste.
Ja, aber du würdest es machen, wenn es müsste.
Ja, na klar, aber ich sehe das, also ich habe damit ja mehr Konfrontation, sage ich mal, und die Leute, die da sich halt nicht mit beschäftigt haben, die kommen dann und dann sind die ganz entsetzt, weil ich sage, ja, ich würde den kastrieren und dann sind die Männer sind es oft und dann machen wir so ein bisschen für alle so einen netten
Übergang. Kastrieren leid.
Genau.
Kastrieren leid. Kastrieren leid.
Ja, hattest du mal einen Twitter?
Jein. Ich habe eine Bekannte, die einen Hund hat, der ganz, 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 ganz schlimm sexuell gestresst war draußen. Unfassbar schrecklich. War ein Rüde, also von außen, dachten wir. Und irgendwann hat sie sich dann irgendwie durchgerungen, weil der war nämlich drin auch super gut trainierbar und ein ganz, ganz lieber, toller Hund, super süß. Und draußen war einfach nichts mit dem anzufangen. Und wenn man den abgeleint hat, dann war der auch weg. Also der ist dann so sabbernd und schnüffelnd einfach so geradeaus gerannt. Und zwar also wirklich Kilometer. Und der hat nichts mitbekommen. Also du konntest ihn nicht ableinen, du konntest draußen mit dem gar nichts trainieren, der war 0% ansprechbar, der hat nichts mitbekommen, außer Nase am Boden und die ganze Zeit so richtig schlimm. Und dann hat sie ihn irgendwann kastrieren lassen und dann ist bei der Kastration aufgefallen, dass der innerlich die Sexualorgane beider Geschlechter angelegt hatte. Okay. Ja, genau, sie haben dann alles rausgenommen.
Bei mir ist das nämlich mit einer Bekannten passiert, mit einer Katze, die hat sich eine Zuchtkatze gekauft, ein Weibchen.
Hupala.
Und als die so ganz schräg wurde, haben die geschallt und haben festgestellt, ja, die hat zwei innenliegende Hoden, was natürlich auch irgendwie...
Die Natur.
Ja.
Das sind oft auch überraschende Gadgets dabei.
Ja, der hat halt auch, also das war, ich meine, wir haben natürlich gedacht, ja, der ist so Testosteron übersteuert, aber der war halt einfach in einem riesigen Hormonchaos. Und dann ist das ja bei dem, also das muss ja so sein, dass der dann aber auch Zyklen erlebt hat in irgendeiner Art, weil der ja weibliche Hormone auf jeden Fall hatte.
Auch produziert
hat. Ja, auch produziert hat und war zwar nicht zu knapp, also war alles da. Und das muss ja für ihn total schrecklich gewesen sein, also es geht ja gar nicht anders. Und jetzt ist er halt immer noch eher...
Jetzt hat er gar nichts mehr.
Jetzt hat er nichts mehr.
Jetzt habt ihr ihm alles weggenommen.
Jetzt kann er sich
auch bestimmt
weiterhin aussuchen, was er gerne wäre. Und ja, ist jetzt auf jeden Fall viel happier. Hat auch ein bisschen Gewicht zugenommen. Der war auch vorher immer sehr, 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 sehr dünn, weil der einfach, glaube ich,
so gestresst war. Ja, klar, wenn du so durch Dauerstress hast. Ja.
Und der ist jetzt echt... der ist auch nicht normal geworden. Ich glaube, der hat halt on top... Irgendeine Regulationsstörung wird der bestimmt haben. Also die war wirklich auch super fleißig und hat alles gemacht und so. Und der war trotzdem, also das ist immer schwierig gewesen. Aber der ist jetzt auf jeden Fall viel entspannter und viel, also für ihn, der hat viel mehr Lebensqualität. Das war einfach schrecklich. Der konnte ja auch keinen Spaziergang irgendwie genießen. Der hat auch gar nicht mitbekommen, wenn ich meine Hunde dann irgendwie dabei hatte oder so, weil der einfach so einen Film gefahren ist. Also das war einfach eine einzige Hektik. Und man war selber so gestresst, wenn man den mit dem unterwegs war, weil der auch immer so hektisch war und alles musste die ganze Zeit, also ja, es war immer so ganz schwer zu ertragen und jetzt hat er auf jeden Fall das nicht mehr so doll, dieses Problem.
Ich glaube, das Stichwort ist tatsächlich Lebensqualität, ne? Also so generell, ne? Wenn man sowas entscheidet, wie ist die Lebensqualität vom Hund?
Ja, und das ist eine Jagdhunderasse, also im weitesten Sinne. Ich sage die Rasse jetzt nicht, dass hier jemand die Person erkennt, aber das ist eine Jagdhunderasse und mit dem war nichts, also der war einfach arm, weil der ja auch noch darauf körperlich irgendwie ausgeprägt ist. Also der hat eine richtig gute Nase, der ist da total drauf ausgelegt, Spuren zu verfolgen, Dinge zu suchen. Und dann war der aber ja die ganze Zeit mit dem beschäftigt. So. Und also das ist ja für den, der konnte ja nichts von seinen Bedürfnissen befriedigen, weil der einfach so blockiert war dadurch. Und jetzt ist das eine andere Sache. Also ne, der kann jetzt Dinge suchen und so. Das ist halt für den auch ein Riesengewinn.
Ja, krass.
Ja, den habe ich ja, zum Glück nicht selber therapieren müssen. Der war von der Freundin. Ja, vielleicht
kommt noch was, Julia.
Ja, ich bin bereit. Ne? Ich mache aber meistens, also ich mache ganz viel Angstproblematik und ich mache im Moment auch, und das reizt mich auch sehr dolle, ganz, ganz viel, also ernsthaft aggressive, verletzende Hunde mit Auflagen, so, also richtig schlimme Hunde.
Und ist das unser nächstes Podcast-Thema, Tanja?
Ich finde das ganz toll. Ich mag das sehr, sehr gerne, ja.
Ich habe die Julia ja sowieso noch mal für was anderes mitverhaftet.
Ja, stimmt. Da habe ich auch sehr viel Leidenschaft für.
Für
ja,
2026, ne? Können wir schon mal teasern?
Ja, ich möchte noch eine Folge über Krebs machen. Gerade nachdem jetzt die Chili auch gestorben ist. Yes. Würde ich gerne mal was machen über Krebs, Krebsarten, Chemo, nicht Chemo. Wie ist das beim Hund? Wie sind die Chancen? Was bedeutet das? So, auch mega, was das so finanziell ein bisschen bedeutet. Also natürlich kann man es nicht pauschal sagen, aber ob man da jetzt von 2.000 Euro, von 10.000 Euro spricht, solche Sachen. Also einfach im weitesten Sinne Krebs beim Hund.
Ja, ja. Finde ich auch ein sehr sinnvolles Thema. Und ich habe viel beizutragen zu Präventionsmaßnahmen, aber natürlich auch ein bisschen was später zur... Ich bin keine Onkologin. Und will ich auch nicht sein. Aber ja, da gibt es natürlich, also jeder von uns wird damit konfrontiert und ich denke, da gibt es einiges zu sagen.
Ja, cool. Dann haben wir für 2026 schon zwei Podcast-Folgen mit dir, Julia, die wir aufnehmen.
Aggressive Hunde. Halt dich Tanja, bereit. Da kannst du auch ganz viel zu erzählen oder überhaupt so Trainingsgeschichten. Da haben wir auch ganz unterschiedliche Ansätze. Das ist ja auch sehr interessant, ne? Oder kommen auch aus unterschiedlichen Richtungen.
So ganz krass aggressive Hunde habe ich nicht, mache ich auch echt nicht. Also solche Ressourcenschweine oder so, die schicke ich wirklich gerne weiter.
Ich liebe das. Und das ist so schön, wenn die dann gut werden. Das ist so, für mich hat das so einen belohnenden Effekt. Ich mache das wirklich super gerne und ich liebe das, wenn die so beim ersten Mal bei mir reinkommen, die wollen mich halt einfach nur killen. Ich habe einen Hund, der attackiert ohne Warnung auf Hals und Kopf. Und ich finde das ist ein Hammer. Und jetzt kann ich mit dem in einem Raum sein und seine Luft atmen und er findet es okay. Und der wird gut. Und das
du
ist
kannst
so
seine
schön.
Luft atmen. Das finde ich ein schönes Zitat.
Ich finde das total super, zu sehen, wie die wieder werden. Natürlich nicht alle. Und da gibt es auch ne, moralische und ethische Fragen, die man sich da stellen muss. Aber ich habe da ein ganz neues Feld für mich entdeckt und ich mache das sehr, sehr gerne. Sehr schickt cool. Alle bösen Monsterhunde zu mir.
Wir würden sowieso alle Hunde zu dir schicken, weil du halt einfach in Bereichen Expertise hast, wo Tanja und ich sagen, naja, dann. Du bist ja die Tierärztin unseres Vertrauens, so kann man das sagen, Tanja, gell?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und du hast einfach immer unglaublich Wissen. Hast dich natürlich auch auf diesen Podcast vorbereitet. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Denn das ist nicht selbstverständlich, dass du deine Freizeit dafür investierst. Und da sagen wir ganz, ganz herzlich Danke.
Es macht auch immer sehr viel Spaß. Und ich lerne auch was dabei.
Das freut uns.
Schön, super. Weil ich glaube, wir haben dann die Fragen hoffentlich alle beantwortet, die da draußen rumgeschwirrt sind zu diesem Thema. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall schon, wenn du das nächste Mal zu Gast bist. Das wird sicher timingmäßig wieder herausfordernd, aber wir schaffen das irgendwie 2026. Und in diesem Sinne wünsche ich unseren Hörerinnen und Hörern dann einen wunderschönen Abend und eine gute Woche und euch zwei natürlich auch und wir hören und sehen uns bald wieder. Ciao.
Mach's gut, ciao.
Bis bald.